Meine Lieben, stellen Sie sich vor, Sie gehen am Sonntag in die Kirche, evangelische Kirche, vielleicht zu mir, ich weiß es nicht. Der Pfarrer predigt so vor sich hin und im Rahmen dieser Predigt sagt der Pfarrer, die Pfarrerin, wenn wir auf die eine Wange geschlagen werden, dann sollen wir auch die andere hinhalten. Okay. Nach dem Gottesdienst beobachten Sie, wie eine Reihe von Gemeindemitgliedern zu dem Pfarrer geht und ihn anfliegt, österreichisch gesagt, ob er völlig verblödet ist und woher er diesen liberalen Blödsinn hat, man solle auch die andere Wange hinhalten, wenn man auf eine geschlagen wird. Der Pfarrer antwortet darauf, das steht in der Bibel, das hat Jesus gesagt. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Heute beschäftigen wir uns mit einem Buch, und zwar mit einem Buch, das in den USA jetzt in der religiösen evangelischen Szene ziemlich viel Staub aufwirbelt, mit dem schönen Satz Losing Our Religion. Dieses Buch habe ich jetzt nur den Teil gelesen, den man kostenlos auf Amazon lesen kann. Und diese Geschichte ist typisch für das, was dieses Buch beschreibt. Das heißt, es gibt also Gemeinden und gerade evangelikal und baptistische, also sehr weit rechts stehende Gemeinden, sehr fundamentalistische Gemeinden, die sich immer unglaublich viel darauf eingebildet haben, sie haben die Bibel und sie lesen die Bibel wirklich und für sie ist die Bibel unfehlbar und jeder einzelne Satz drinnen ist richtig. Und das sind dann diese Leute, die bei mir schon einen Ekel auslösen, weil sie mit einer Bibel rumlaufen, die mit allen nur erdenklichen Farben vollgeschmiert ist. Das ist dann eigentlich schon alles unterstrichen. Nein, man schmiert in der Heiligen Schrift nicht herum. Okay, das tut man nicht. Das macht man einfach nicht. Das ist schon eine Entwertung des Buches bis zum geht nicht mehr. Wenn man wirklich was schreiben will, kann man sich eine sogenannte Studienausgabe kaufen. Da ist mindestens ein Drittel der Seite ist leer, da kann man was dazu schreiben. Aber man schmiert nicht in der Heiligen Schrift herum, also im Text selbst. Gut, so weit, so schlecht. Entschuldigung, wenn ich das einmal gesagt habe, weil das allein das ist ja schon, ne? Gut, diese sehr weit rechts stehenden Gemeinden, die sich immer eingebildet haben, sie kennen es wirklich und sie kennen die Bibel, haben jetzt eine ganz eigenartige Geschichte. Das ist jeder Teil des evangelischen Spektrums, der auch in Herrn Trump völlig vernarrt ist. In der Tat ist im evangelischen Spektrum in den USA drinnen eine ganz hohe Auseinandersetzung da. Diese weit rechts stehenden fundamentalistischen Gemeinden, ja, sagen wir es einmal ganz ehrlich, wir betrachten Herrn Trump praktisch genommen irgendwie als Heilsbringer. Da gibt's tolle Interviews, die Sie sich zum Beispiel auf YouTube anschauen können, wo irgend so ein Pastor gefragt wird, ja, wie denn das ist, von wegen Ehebruch und grab them by the pussy und so weiter und so fort. Und die finden dann da die tollsten Ausreden dafür, wieso der Herr Trump trotzdem ein Heiliger ist. Und die Spitze ist eben diese Geschichte, dieser berühmte Satz, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Also dieser Aufruf zur vollkommenen Gewaltlosigkeit Jesu, der doch ziemlich bekannt ist, eben jetzt hier in dieser kleinen Episode erzählt, darauf hinweist, dass es immer mehr Gemeinden gibt, wo es überhaupt nicht darum geht, was der Jesus gesagt hat oder wo es in der Bibel steht. Man weiß vielleicht irgendwas, was man dann absolut setzt und das war's dann. Das war's. Was heißt jetzt Säkularisierung? Säkularisierung heißt zunächst einmal einfach, ist ein technischer Begriff, wenn Sie ein Kirchgebäude nicht mehr für Gottesdienste verwenden, sondern, keine Ahnung, verkaufen und es wird umbaut und ist dann ein Wohnhaus oder oft auch als Lagerhaus genutzt, weil ein großer leerer Raum drinnen ist und so weiter und so fort. Das ist eigentlich Säkularisierung. Im ursprünglichsten Begriff in der römisch-katholischen Kirche gibt es dafür sogar einen Ritus des Entweihens des Kirchraums. denke, im orthodoxen Bereich höchstwahrscheinlich genauso. Und hat jetzt aber eine völlig andere Bedeutung bekommen. Zuerst einmal hieß das, dass der Staat nicht mehr sein Sein von Gott ableitet. Also Gottes Gnadentum, nicht? Also der Franz Josef, der Kaiser, war noch also von Gott dazu bestimmt, die österreichischen Erblande zu regieren. Man ist dann davon abgegangen, könnte das jetzt referieren, ist eine sehr spannende Geschichte, wo man sieht, wo zum Beispiel bei Gesetzen, Gesetzestexten, Verträgen als erster Satz drinnen steht, im Namen Gottes. Das war sehr lange sehr, sehr klar, war auch nach dem Revolutionsjahr 1848 noch einmal ganz, ganz stark. Also der Staat besteht nicht aus dem Wollen der Bürger, sondern weil Gott diesen einen Typen da hier dazu ausersehen hat, Herrscher zu sein. Und das wird dann immer weniger. In Österreich gab es dann noch einmal einen Blob. Das war also im Austrofaschismus drinnen. Da lautete der erste Satz der Bundesverfassung nicht mehr, die Gewalt geht vom Volk aus, sondern die Gewalt geht von Gott aus. Das war noch so ein letzter Versuch, aber das ist der zweite Begriff der Säkularisierung, ist also, dass der Staat sich emanzipiert von religiösen Vorstellungen. Der Staat regiert als ein Gesellschaftsvertrag der Bürger untereinander, und das ist auch heute für jeden völlig klar. Das passt. Also Gesetze werden nicht auf biblischen Grundlagen geschlossen, sondern aufgrund eines politischen Konsenses der verschiedensten Gruppen. Und wenn die ganzen Gruppen auch eingeladen werden im Gesetzeswerdungsverfahren, was dazu zu sagen und auch sagen können, na, das geht nicht, und dass man dann darauf Rücksicht nimmt, dann passt das. Ganz im Unterschied zum Beispiel jetzt zu dem islamischen Konservativen, die dann einfach sagen, ja, der Koran ist einfach unser Gesetzbuch, wir brauchen gar kein anderes, weil wir haben ja das eh, also wozu sollen wir uns noch andere Gesetze einfallen lassen, was natürlich eh völlig unmöglich ist, weil du musst dann irgendein Gesetz trotzdem machen, zum Beispiel zum Thema Datensicherheit oder so irgendwas, was im Koran einfach nicht vorkommt. Das ist also die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist jetzt etwas, kann ich Sie testen. Die gefährlichsten Dinge, die wir tun können, ist zum Beispiel Autofahren. Wer von Ihnen steigt denn ins Auto ein und sagt, du lieber Gott, bitte beschütze uns, mich und meine Familie, die jetzt in dem Auto drin sitzen, dass wir auch gut ankommen? Wahrscheinlich die allerwenigsten von Ihnen. Die allerwenigsten werden schauen, habe ich noch genug Benzin, habe ich mir Wasserflaschen mitgenommen, so gebe ich das ins Navi ein und so weiter und so fort. Die allerwenigsten, die losfahren, denken noch daran, dass sie kurz mal beten können, dass sie diese Autofahrt auch überleben. Also ich war früher auch so, dann habe ich genug Leute beerdigt nach einem Autounfall und seitdem fahre ich nicht mehr los, ohne zu sagen, lieber Gott, bitte beschütze mich auf diesem Weg. Okay? Das heißt, der letzte Punkt der Säkularisierung ist also der, wo das Göttliche aus dem Alltag verschwindet. Dieses Wissen, man wird von Gott geführt und Gott ist in meinem Alltag drinnen, löst sich auf hin zu einem, wir schaffen das selbst. Ja, also wir müssen nur gut genug beim Autofahren aufpassen, besoffen sind meine lieben Zuhörer eh nicht. Und dann schaffe ich das. Das ist dann Säkularisierung, wenn Gott aus dem Alltag verschwindet. Nun, dass Gott im Alltag drinnen ist, ist sicherlich heutzutage extrem selten geworden. Und es wird immer seltener. Und was man jetzt sieht an diesem der Eingangserzählung ist, dass es jetzt zu einem schlussendlichen Zerfall kommt, zu einer Säkularisierung innerhalb der Kirche. Was man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat, weil man Kirche gibt es aufgrund, also gerade evangelischen Verständnisses, der Stiftung Gottes, respektive Jesu, dem Heiligen Geist und der Tatsache, dass das Fundament von allem halt das Wort Gottes, sprich die Bibel ist. Und jetzt haben wir aber diese Dinge, dass wir immer mehr in der Kirche völlig säkularisiert sind, dass es Gemeinden gibt, die auch einfach nicht mehr, nicht nur keine Bibelahnung haben oder keine Ahnung haben von den einfachsten Grundlagen des Christentums, sondern, und da wird es jetzt eben ganz, ganz gefährlich, auch vom Kirchenrecht keine Ahnung haben, wo die Leute glauben, sie können jetzt einfach alles tun in der Kirche, wo es ihnen gerade einfällt. Derweil ist es also ein ganz zentrales Erkenntnis der Reformation. Im Englischen ist es so schön ausgedrückt, Faith and Order, Glaube und Ordnung, also Kirchengesetz, dass sich unser Glaube im Kirchengesetz ausdrückt, das wiederum auf dem biblischen Zeugnis basiert, und das wird heutzutage einfach komplett ignoriert. Also über weiteste Strecken, jeder tut, was er will, weil er glaubt, er darf, nein, darfst nicht. Das heißt, hier entsteht eine falsche Autonomie, eine Autonomie, die einen Pfarrer anflappt, wie er auf die blöde Idee kommen kann, zu sagen, man soll auch die andere Wange hinhalten, wenn man auf die eine geschlagen wird. Das heißt, es ist jetzt ein Zugang, ich weiß es besser. Ich weiß es besser und es reicht jetzt zu behaupten, dass ich die Bibel lese. Ich kehre noch einmal zu meinem Lieblings-Hass-Thema zurück, angeschmierte Bibel, wo dann die ganze Bibel unterstrichen ist, was immer heißt, du hast sie nicht gelesen, du hast sie nicht verstanden, weil wenn es schon nicht verhinderbar ist, dass du glaubst, dass die Bibel so etwas ist wie ein Schulbuch, wo man dir gesagt hat, du sollst das Wichtige unterstreichen und den Unterschied nicht verstehst, dann bleibt trotzdem wenigstens der Satz das Wichtige. Also wenn alles unterstrichen ist, dann ist schlicht und ergreifend nicht alles wichtig, sondern schlicht und ergreifend alles unwichtig, weil du hast dich nicht damit beschäftigt, was der wichtige Satz ist. Alte evangelisch-lutherische Tradition, diese berühmt-berüchtigten Fettdruckstellen, die man immer wieder hervorgehoben hat, als besonders wesentliche Verse, das ist eine alte Tradition bei der Lutherbibel, also nicht vom Ursprung an, ist später erst dazugekommen, als das, was dir ins Auge steckt. Aber es ist nicht die ganze Bibel im Fettdruck gehalten, sondern einzelne Sätze, die man sich halt besonders gut merken kann und die auch besonders schön sind, schlicht und ergreifend. Okay, wir haben also jetzt das Phänomen der vollständigen Säkularisierung. Wir haben es, wenn ich aufs Kirchengebäude denke, ja, auf der Ebene, dass die Leute keine Ahnung haben, wie sie sich in einer Kirche zu verhalten haben. Da geht's zu bei den touristisch genutzten Kirchen wie im Irrenhaus. Ich muss den Konfirmanden immer erklären, dass man keine Kopfbedeckung drinnen trägt. Ich muss ihnen immer erklären, dass man kein Handy verwendet. Aber das kann man sehr, sehr schnell. Okay? Wenn man aber langjährigen Kirchenbesuchern wirklich erst erklären muss, diese Geschichte mit der anderen Wange, dann brennt der Hut. Auch wieder gut österreichisch ausgedrückt, dann wird es gefährlich. Weil dann ist kein Verständnis mehr da für das Anliegen Christi. Das Anliegen Christi ist der zentrale Punkt der ganzen Reformation und damit des Protestantismus, rauszukriegen, was will Jesus eigentlich? Nicht, was hat er getan? Das kommt natürlich dazu, sondern der Punkt, wenn ich Bibel lese, soll immer die Frage sein, was will Christus? Ja, wenn er das sagt, was will er? Wenn er dieses Wunder tut, was will er? Und das ist das Entscheidende. Eigentlich ist der ganze Protestantismus dadurch gekennzeichnet, dass wir so an die Bibel rangehen, dass wir die Frage stellen, was will Jesus? Okay? Das ist einfach so. Was will Jesus? Und dann lese ich die Bibel und dann verstehe ich das Ganze vielleicht schön langsam einmal immer aus diesem Blickwinkel heraus. Was will Jesus? Wir sind heute in einer Situation, wo wir nicht mehr herumlaufen können und laut herumschreien, was leider noch immer geschieht, ja, die böse Welt. Jetzt hat mir irgendwer gerade erklärt, die Leute sind so viel weniger gläubig, weil sie Handys haben. Ich habe dann drauf gesagt, verstehe nicht, weil meine Schüler alle die Bibel ja am Handy haben und es ist sehr viel günstiger, gerade für die Kleinen, da brauchen sie nicht das schwere Buch umschleppen, sondern haben es auf Ihrem Handy. Also wieso soll das Handy jetzt damit irgendwas zu tun haben? Sie können sich zum Beispiel den Podcast am Handy anhören. Wo soll das Handy? Na, das ist so, die böse Welt und die Technik und der Fortschritt. Das ist alles dran schuld, dass keine Leute mehr in die Kirchen gehen. Nein, wir haben dieses Phänomen nun der Säkularisierung der Kirche. Wir haben dieses Element, dass dieses die Klarheit der Nächstenliebe nicht mehr das tragende Element von Kirche ist, sondern irgendwelche Dinge, wo man glaubt, da ist man jetzt gescheit. Die Selbstaufopferung für den anderen ist das Werk Christi. Also im Werk Christi für alle Menschen. Das ist jetzt der große Unterschied von uns zu Christus. Wir opfern uns nicht für alle anderen auf, sondern für irgendwen, den man halt kennt, dem man halt hilft, auch wenn es lästig und anstrengend ist. Wobei man natürlich seine Grenzen schon wahren muss. Man soll sie auch nicht fertig machen lassen. Man soll sich auch vor allen Dingen selbst nicht fertig machen. Das ist wiederum nicht der Wille Christi, sondern irgendwann einmal muss man sagen, okay, bis hierher kann ich, jetzt muss wer anderer einspringen und schlussendlich wird Gott schon sorgen dafür, dass das gut ausgeht. Wir haben, und das sage ich jetzt einmal, wirklich dieses Element, dass der Säkularismus in der Kirche gelandet ist. Es ist einfach verständlich, dass in einer solchen kirchlichen Situation teilweise Herr Trump zu einer weltlichen Heilsfigur wird, aus dem einfachen Grund, weil das Verständnis für das Heil so weit herabgesunken ist, dass eine weltliche Figur, in dem Fall der Herr Trump, das kann sonst was sein, der Herr Trump ist jetzt relativ wurscht, der hat nur eine ganz hohe öffentliche Wahrnehmung, weil er dauernd im Fernsehen und Internet und sonst wo ist, dass der zur Heilsfigur wird. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass Jesus nicht mehr die Heilsfigur ist. Und ich sage das auch jetzt einmal einfach mit aller Klarheit. Und wenn Sie jetzt zuhören und da irgendwie kirchlich engagiert sind, so bitte ich Sie doch von ganzem Herzen mal zu checken, ist was das, was Jesus treibt, das, was Jesus will, wirklich noch das Zentrum? Oder sind es irgendwelche pseudo-gescheiten Geschichten? Wir alle sind davon angefochten, die ganze Zeit. Dass wir uns gegen einen gigantischen Zeittrend stellen und sagen, und für mich ist das einzig Entscheidende dieser Jesus und was der will. Das ist zäh, anstrengend und es ist wunderbar befreiend und schön. Einen gesegneten Abend uns allen.